Gelebte Gnade. Cool, das Video. Schon im Zeitraffer. Aber was wollte es uns sagen? Was wollte das Video uns sagen? Richtig. Gnade, Geschenk. Du bekommst etwas und du gibst es weiter. Darf ich euch mal bitten, alle aufzustehen? Sorry. Prima. Die, die nicht gerade Kinder auf den Armen haben, heben mal den rechten Arm hoch, halten den linken hierhin und machen diese Bewegung so. Jetzt machen wir das mal alle zusammen. Prima. Ich könnte jetzt Amen sagen, wenn ich wollte. Aber ich bin gnädig. Ich halte noch eine Predigt darüber. Aber das bedeutet Christ sein. Du bist von Gott beschenkt und gib es weiter. Wo liegt das Problem? Oft. Da. Da. Wir sollten Gottes Liebe und Gnade, Barmherzigkeit und Güte durch uns durchfließen lassen. Damit die anderen das spüren, abnehmen können, merken. Aber oftmals haben wir einen Pfropfen im Herz. Und das kann etwas mit Gesetzlichkeit zu tun haben. Und deshalb wollen wir heute uns über das Spannungsfeld Gesetz und Gnade Gedanken machen. Ihr dürft euch wieder setzen zum Gesetz. Nicht direkt. Dass ich es nicht vergesse, draußen liegt die Predigt, also alle Folien, die ich hier aufzeige, liegt dort auf. Gelebte Gnade. Das sollte jetzt normalerweise kommen. Bei der Probe hat es geklappt. Jetzt ist es da. Also gelebte Gnade. Und seht ihr, Zermer Quinne, ich habe die Predigt schon in Adelboden gehalten. Sie hatte einfach gut innegepasst noch zum Abschluss von unserer Seminarreihe und auf der anderen Seite in der Reformationsreihe. Zermer Quinne ist das, was wir 362 Tage hier machen wollen, zusammen Menschen für Jesus Christus gewinnen. Gottes Liebe ihnen weitergeben, ihnen zeigen. Das haben wir in der Seminarreihe, wie gesagt, etwas gelernt und angeschaut. In Adelboden haben wir keine Open Heaven Days, sondern im November haben wir dort 5 Abende im Live-Seminar. Gelebte alltägliche Gnade. Die Gnade entdecken erst einmal. Das ist ganz wichtig. Und immer gut, wenn wir mal über die Gnade in der Bibel einfach mal schauen, was sagt dann Gottes Wort dazu? Das erste, wo wir finden, ist Noah, er fand Gnade vor den Augen des Herrn. Warum ist das so wichtig? Wenn Noah nicht Gnade gefunden hätte vor den Augen des Herrn, würdet ihr nicht vor meinen Augen hier sitzen und ich würde nicht vor euren Augen hier stehen. Dann gäbe es uns einfach nicht. Noah ist derjenige, der in dieser total verkommenen Welt damals Menschheit überlebt hat. Nicht, weil er besonders gut war, sondern weil Gott ihm gnädig war. Deswegen sitzen wir hier. Mose fand Gnade vor den Augen des Herrn, heißt es. Eine Säule im Wort Gottes. David fand auch Gnade. Er sagt, fülle uns früh mit deiner Gnade, alltägliche Gnade. Gott sagt uns, wie wir um Gnade bitten können. Füll uns am Morgen mit deiner Gnade. Füll uns damit. Petrus entdeckte Gottes Gnade neu bei der Berufung. Er hatte ja da 3-mal versagt und dann fragt ihn, Jesus, 3-mal hast du mich lieb. Ich glaube, dem Petrus standen die Tränen in den Augen. Er, der so versagt hatte, der vorher den Mund so voll genommen hat, so versagt hatte, wird von dem Jesus gefragt, du, hast du mich lieb? Und er setzt ihn dann ein in diese Welt hinein, um die Gemeinde zu gründen, um die Gemeinde zu formen und so weiter. Paulus entdeckte die Gnade erstmals bei Damaskus. Er war so gegen Jesus gewesen. Und dann auf einmal lernt er den Jesus kennen und entdeckt die Gnade. Luther entdeckte Gottes Gnade ganz neu in der Bibel. Warum haben die Menschen das damals nicht entdeckt? Sie haben keine Bibel gehabt und sie durften doch überhaupt nicht lesen und sie waren abhängig von der damaligen Kirche. Und die hat Gesetz, Werke und Werte, ist damals verkündigt worden. Aber nicht die Gnade. Du musst etwas geben, wenn du und deine Großmutter erlöst werden willst. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das war der Satz, den Luther wahrscheinlich am meisten aufgeregt hat. Was haben die drei, Mose, David und Paulus, gemeinsam? Was haben die gemeinsam? Mose hat einen Ägypter erschlagen, hat ihn verbuddelt und hat wahrscheinlich noch irgendeine Zehe rausgeschaut. Nicht genug Sand drüber gemacht. David, den Mann von der Bathseba umgebracht. Und Paulus war mit Morden und Schnauben unterwegs. Sie fanden Gnade vor den Augen des Herrn. Wie würden wir schauen, wenn ein Mörder hier vorne stehen würde? Und würde das Evangelium verkündigen. Wie würden wir schauen, wenn auf einmal jemand reinkam, wo wir wissen, der hat zwei Menschen umgebracht? Merkt ihr etwas von der Gnade Gottes? Und mir ist aufgefallen, die Menschen, die sich am meisten in ihrem Leben verfahren haben, die in Abgründe gekommen sind, wo sie selbst nicht mehr rausgekommen sind, und haben entdeckt, dass Gott Liebe ist und Gott sie liebt und dass ihnen vergeben worden ist. Diese Menschen, die strahlen etwas aus. Die sagen das Evangelium weiter. Die erzählen von der Gnade Gottes, die sie erlebt haben. Schaut einmal, alle eindrücklichen Zeugnisse, alle, da war eine Riesennot. Eine persönliche Krise, Not, Sünde und. Im Spiel. Also je größer die Not, könnte man sagen, desto größer irgendwie kommt die Gnade zum Ausdruck. Gebot und Gesetz in der Bibel. Welche Gesetze galten oder gelten wann? Das ist noch ganz wichtig. Die ersten Gesetze, die es gibt, sind die gottesdienstlichen Gesetze. Die gelten nicht mehr. Die waren speziell oft für den Tempeldienst da. Also die Opfergebote und der Brandopferaltar und der Leuchter und was da alles geschehen musste. Und das Heiligtum und der Priester, der hinten rein durfte einmal im Jahr. Und man musste diese Opfer bringen. Die müssen wir nicht mehr halten vom Alten Testament. Die müssen wir nicht mehr halten. Aber sie sind oftmals Hinweise auf Jesus Christus. Viele von denen. Das zweite sind die bürgerlichen Gesetze. Die müssen wir nicht direkt halten. Die galten für den Alltag von Israel. Zum Beispiel heißt es da drin, dass man ein Geländer um ein Haus machen muss. Wer besitzt ein Haus? Willem, hast du ein Geländer um dein Haus obenrum? Willem, das steht auch in der Bibel. Mach ein Geländer drum. Die hatten damals Flachdächer, das war gut. Wenn eine Treppe da hoch hatte, musste einer ein Geländer obenrum machen. Warum? Weil das keiner runterfällt. Wisst ihr, solche Dinge sind, für damals waren die gut und für uns nicht immer anwendbar, aber sie sind sehr, sehr sinnvoll gewesen. Es stecken gute Prinzipien dorthinter. Und dann gibt es die moralischen Gesetze, die gelten alle Zeiten. Die 10 Gebote aus dem Alten Testament heraus und die Bergpredigt. Das ist Gottes Wille für alle Zeiten. Danach sollten wir uns richten. Und wenn ich hier etwas über die Gesetze sage und über Gebote sage, dann meine ich nicht die 657 Gesetze, die die Pharisäer dazu gemacht haben und die 558, die die Sadduzäer für gut fanden. Das meine ich nicht. Also ob man jetzt einen Lichtschalter drücken darf an einem Sabbat oder nicht, das ist nicht die Frage. Wie viele Kilometer man gehen darf und ob man überhaupt aus dem Bett raus darf oder ob man was kochen darf oder nicht. Das sind also Gesetze, die sind zusätzlich dazu gemacht worden. Und da haben wir ja auch einige Gesetze oder so, Mödli, die wir im Laufe der Jahre dazu gemacht haben. Manchmal noch sehr hilfreiche und gute. Zum Beispiel, vielleicht erinnern sich die ältere Generation noch daran, dass man gesagt worden ist, wenn du dich bekehrst, dann solltest du einen Bibelvers haben. Kennt das noch irgendjemand so? Jawohl. Es ist sehr gut, einen Vers zu haben, sich an einem Vers dran festzuhalten. Das ist sehr gut. Aber nur das Problem ist, wenn du keinen hattest, wenn du von Gott nicht irgendeinen Vers irgendwie dir über den Weg gelaufen ist, wo du sagst, das ist es, dann hast du ein Problem gehabt. Weil ja alle einen Vers haben sollten. Gibt's Leute, die ein Problem hatten und hatten keinen Vers? Da ist jemand, ja? Merkt ihr, es ist auf der einen Seite gut, nur die Verallgemeinerung, dass das, was ich erlebt habe, auch gut sein muss für dich, das ist nicht immer richtig. Von jemand gelesen früher, dem hat's einen Ärmel reingenommen im Sport und Gott hat ihm gesagt, er sollte aufhören mit Laufen. Das stimmt für ihn. Aber dann haben sie gesagt, alle dürfen nicht mehr laufen. Springen, das habe ich jetzt. Säckle. Merkt ihr, das kann gut sein und richtig sein für eine Person, aber für den anderen muss es nicht gelten. Und so gibt es eine Gesetzlichkeit, die uns manchmal im Weg gestanden hat. Ob das Haare, Hose, Röcke oder was auch immer war. Das klammern wir aus. Es geht nur um die 10 Gebote und die Bergpredigt. Und außerdem noch gerade so ein Einschub aus dem Seminar. Ihr findet ja wahrscheinlich öfters, wenn ihr mit Leuten redet, dass sie sagen, ja, die 10 Gebote sind wichtig, die halte ich auch. Nur mal ein Tipp, also das muss man ganz lieb machen. Frag mal nach den ersten 4 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Feiertag heiligen. Die sind aus dem Rennen gefallen. Aber da sollten wir darauf hinweisen, dass die ersten 4 Gebote die Beziehung zu Gott regeln. Und die nächsten 6, dass die Beziehung untereinander regeln. Die sind noch so bekannt. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht das Döffli vom anderen oder den Mercedes vom anderen im Auge haben und neidisch drauf sein und so weiter. Das ist noch da. Also, die moralischen Gesetze, Gebote, die gelten alle Zeit. Und wir kommen am Schluss noch drauf, dass Gott die 10 Gebote in der Bergpredigt nochmal verschärft hat. Da hat er nochmal Brigettli draufgelegt. Er hat gesagt, nicht nur das Äußere halten, sondern deine Herzenshaltung. Die zählt. Da schaue ich hin. Gott ist ein Gott, der alles kennt. Wir sind offenbar vor Gott. Jeder Gedanke meines Herzens ist offenbar vor Gott. Also, halten wir das auseinander. Und was noch wichtig ist, die Gebote im Alten Testament, die sind jetzt nicht schlecht gewesen, aber die galten für diese Zeit. Bis wann geht das Alte Testament? Die gesetzlichen oder die Gebote? Die gingen bis auf Golgatha. Und als Jesus kam und den Evangelium, das ist eine Übergangszeit. Aber zu der Zeit galten noch die anderen Gesetze. Und Jesus deutete hin, es wird etwas anders. Das ist noch vielleicht wichtig zu wissen, dass wir nicht zu früh das abhängen. Keine Gnade ohne Gesetz. Jetzt kommen wir erst zum Gesetz. Kein Velofahren ohne Räder. Seid ihr damit einverstanden? Kein Fußballspielen ohne Ball. Philipp, stimmt das? Jein. Da müssen wir nochmal drüber reden am Dienstagabend. Ja? Kein Durstlöschen ohne Adelbodner. Jetzt merkt man, dass ich die Predigt schon mal in Adelboden gehalten habe. Also ohne Flüssigkeit aufzunehmen. Es gibt das nicht. So auch keine Verurteilung ohne Gesetz. Wenn nirgends stehen würde, dass du nur 50 fahren darfst im Ort in Frutigen und fährst mit 100 dadurch, dann wirst du nie verurteilt. Aber wenn es ein Gesetz gibt, dann wirst du verurteilt. Und wenn du dann nicht zahlen musstest, dann ist es Gnade. Also keine Gnade ohne ein Gesetz. Das ist ganz wichtig. Und keine Begnadigung ohne eine Verurteilung. Und wir brauchen alle Begnadigten, weil wir alle verurteilt sind. Vor einiger Zeit haben wir in einem Gremium einmal darüber diskutiert, wie das Leben in der Verlorenheit, ob das in der Ewigkeit dann ewig dauert oder nicht. Und dann ist öfters gesagt worden, die Menschen gehen ja einmal verloren. Da waren wir uns alle einig. Ich habe dann kurz gesagt, ich möchte das noch ein bisschen ergänzen oder verschärfen. Die Menschen gehen nicht nur verloren, das stimmt. Wir Menschen sind verloren. Das sagt die Bibel. Nicht erst, wenn du mal vor Gott stehst und hast Jesus Christus nicht an deiner Seite, in deinem Herzen. Jetzt, im Moment, sind Menschen, die ohne Christus haben, verloren. Das ist eine ganz wichtige biblische Tatsache. Und die müssen wir aufpassen, dass wir das nicht irgendwie entschärfen. Das Gesetz und die Folgen. Was ist mit dem Gesetz, den Geboten? Das Gesetz, die Gebote, gehen wir uns einig. Sie sind grundsätzlich gut. Die regeln das Zusammenleben zwischen uns Menschen und zwischen Gott und Mensch und Gott. Sie sind gut. Die Gebote sind aber Notverordnungen für diese gefallene Schöpfung. Für diese Schöpfung, die abgedriftet ist. Aber das Gesetz zeigt die Sünde auf. Römer 3, Vers 20. Die Sünde, das heißt einfach Zielverfehlung. Und die Sünden, das sind die Folgen der Sünde. Das sind die Zielverfehlungen. Also Lügen, Stehlen und so weiter. Das ist das eine. Aber das muss nicht zuerst in Ordnung gebracht werden, wenn wir zu Gott kommen wollen. Wenn wir zu Gott kommen wollen, muss die Sünde, die Trennung in Ordnung gebracht werden. Singular. Ganz wichtig, redet mit Menschen über die Sünde, nicht nur über die Sünden. Die Sünde, das Abgedriftetsein, das Weg von Gott, das Abgeschnittensein, Durchgeschnittensein, das muss in Ordnung gebracht werden. Die Sünde, Lohn, oder der Sünde Lohn ist der Tod, der geistliche Tod. Du bist tot für Gott. Du existierst nicht für Gott. Die Beziehung ist kaputt. Also du existierst nicht mehr als Kind Gottes. Du bist noch ein Geschöpf, was in der Entfernung lebt, aber nicht mehr mit Gott zusammen ist eng. Und da heißt es, der Sünde Lohn ist der Tod. Nicht der Sünden, der Sünde. Merkt ihr, schau da mal, wie oft Sünde in Einzahl steht. Das Gesetz tötet die Beziehung zu Gott. Und das ist jetzt das Verrückte. Auf der einen Seite ist das Gesetz genial und gut und regelt das Zusammenleben. Und auf der anderen Seite verurteilt es uns. Verkehrsgesetze gehen wir überein, die sind gut. Hier neulich habe ich aus Deutschland einen Brief bekommen. Mit Bild. 15 Euro. Wer kennt das? Der Prediger Eti Josi hat zuerst die Hand gehoben. Christoph, du bist noch sauber. Letzte Woche. merkt ihr, wie das ist? Es ist gut. Unsere Kinder sind sicher auf der Straße und wir wissen, es darf niemand einfach auf der Autobahn andersrum fahren und so. Und gleichzeitig ist es unser Verhängnis. Es zeigt uns die Sünde auf, das Getrenntsein, die Fehler auf, die wir gemacht haben. Fazit. Du hast keine Chance, vor Gott zu bestehen, wenn du übers Gesetz kommst. Keine Chance. Der Schlüsselvers steht in Epheser 2, 8 und 9, würde ich sagen. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben, durch das Vertrauen, es ist wichtig heute nicht mehr nur Glauben zu sagen, sondern erklärt Glaube, sagt Vertrauen. Das Wort Glaube ist entwertet. Ich glaube, morgen gibt es schönes Wetter. Das hat was mit Unsicherheit zu tun. Das griechische Wort heißt ein persönliches Vertrauensverhältnis haben. Ganz wichtig, es geht hier um Vertrauen, um Beziehung. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich keiner etwas darauf einbilden kann. Jetzt haben wir schon wieder so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite steht in der Bibel, dass wir gute Taten tun sollen, oder? Sollen wir. Aber die guten Taten heißt es, sie bringen nichts. Sie bringen nichts zur Errettung. Aber wenn du gerettet bist, dann tu Gutes. Das ist der Unterschied. Spannungsfeld, gute Taten, gut oder nicht gut. Gute Taten zur Erlösung zählen nicht. Das ist das große Spannungsfeld. Gnade, Wortbedeutung. Im Alten Testament kommt es 56 Mal vor und bedeutet Gottes Wohlwollen und Erbarmen. Die Erwählung Israels ohne Verdienst ist hier das beste Beispiel. Israel ist erwählt worden ohne Verdienst. Und Israel macht nicht nur heute viele Fehler. Wir finden nicht so arg viele Seiten in der Bibel, wo im Alten Testament, wo Gott zufrieden war mit seinem Volk. Sie machten immer Fehler. Aber Gott steht zu dem Bund und ist ihnen gnädig. Achtung, wenn wir in der Konkordanz das Wort Gnade nachschlagen, dann müssen wir uns lehren darüber, dann müssen wir auch alles lesen. Es gibt ab und zu einen Hinweis, wo es heißt, es gibt keine Gnade. Das kommt vor. Im Alten Testament sagt Gott manchmal, es gibt für Israel in dem Moment keine Gnade. Für andere Völker keine Gnade. Das gibt es in Einzelfällen auch. Im Neuen Testament, 75 Mal, griechisch, Charis. Da kommt das steckt in dem Wort Eucharistie drin. Woran denkt man bei Eucharistie? Katholische Kirche, Abendmahl, ha? Müssen wir mal vergessen, was sie daraus gemacht haben. Aber das Wort, das ist sehr gut, Eucharistie. Es heißt herabneigen, herunterbeugen. Gott beugt sich herab, herunter, Wohlwollen, Gottes Erbarmen kommt zu uns. Aber in dem Wort steht noch was anderes drin. Danken. Im Abendmahl beugt sich Gott herunter. Christus für uns gestorben. Das ist sein Blut, der neue Bund. Er kommt uns entgegen. Und wir sollten dem Abendmahl danken, dass er das gemacht hat. Daran denken und danken. Das griechische Wort heißt Gratia. Gnade, Dank steckt da drin. Merkt ihr, Eucharistie, da steckt das Wort drin. Von Gratia stammt unser Wort gratis ab. Ich habe das schon öfters gesagt. Das ist das Wort, wo ihr mit den Leuten Gnade erklären könnt. Wenn es was gratis gibt draußen an dem Tisch und auf der einen Seite hier an dem Tisch, wenn es was gratis gibt, wie viel musst du bezahlen? Nichts. Nicht dein eigenes Tun. Es ist gratis, dass Gott dir die Vergebung geschenkt hat. Paulus kämpft für die Gnade. Paulus erklärt es jetzt den Galater Christen sehr logisch. Wenn ich das jetzt erzähle, hier geht es nicht um Evangelisation oder um irgendetwas, sondern hier erklärt Paulus den Christen, den Gläubigen, was Gnade ist und wo sie ein Problem haben. Und wir schauen uns jetzt erst das Problem an, was die Galater hatten. Dort heißt es, niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk der Gnade Gottes ablegen, sagt Paulus ihnen. Gott könnte ich nämlich durch das Halten der Gesetze von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Logisch, ja? Das war ein Denker, das war ein Top-Theologe. Warum wollt ihr Christen in Galatien, also es ist die ganze Region, das sind einige Gemeinden gewesen, warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht begreifen? Wer konnte euch so verzaubern? Wer hat euch dann ins Hirn geblasen, dass ihr mit dem Gesetz noch ein bisschen nachhelfen könntet, damit eure Erlösung gerechtfertigt ist? Wer hat euch das gesagt, sagte Paulus. Wer hat das inne gepflanzt in euer Herz? Wir kommen doch drauf, wer das war. Habe ich euch nicht das Sterben von Jesus Christi am Kreuz so geschildert, als hättet ihr es mit eigenen Augen gesehen? Paulus war dabei, aber noch gegen Jesus. Und dann hat er nachher erkannt, durch Gottes Geist, nach der Bekehrung, hat er erkannt, was damals passiert ist. Beantwortet mir eine Frage. Wodurch habt ihr Gottes Geist empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Hey, da hat der Luther gejubelt. Nicht nur im Römerbrief hat er das entdeckt, auch beim Galaterbrief. Des Glaubens, allein aus Glaube. Gehört und angenommen habt. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das alles vergeblich sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Dass ihr jetzt auf einmal das Gesetz rausholt und wollt es erfüllen und noch ein paar Dinge dazu tun. Noch selbst ein paar Brigettli auf die Erlösung vor Golgatha, noch ein paar Brigettli drauflege. Wer hat euch das gesagt, sagt er. Merkt ihr, wie der kocht schließlich. Ja? Beispiel, Auto, es läuft gut, voll Benzin. Was würdest du über jemanden sagen, der hier vom Parkplatz losfährt und schiebt sein Auto nach Frutigen? Das Erste wird sagen, kein Benzin mehr, sagt er doch, voller Tank. Warum schiebst du? Ja, ich will auch noch was tun, dass ich nach Frutigen komme. Ach, blöd. Genau das sagt Paulus. Seid doch nicht blöd. Jetzt gibt es die Errettung 100% und du willst noch was dazu tun. Du fängst noch ein bisschen an zu schieben. Vergiss das. Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt ist. Abraham glaubte Gott, Luther jubelte wieder und fand so seine Anerkennung. Die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Hat einen Jauchzer losgelassen, der Luther. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Boah, hier legt er aber ein paar Brigettli drauf. Sagt, du bist verflucht. Die Heilige Schrift sagt, jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Der Fluch ist, du bist getrennt, du bist verloren. Du musst die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Das Gesetz fragt nicht nach dem Glauben. Das Gesetz fragt nicht nach dem Glauben. Also das Vertrauen und das Gesetz, das passt nicht so zusammen. Und trotzdem brauchen wir die Erkenntnis des Gesetzes, damit wir den Glauben und die Gnade richtig verstehen. Freigesprochen durch den Sohn. Die Probleme bei den Galatern ganz kurz. Sie glaubten an die Erlösung durch Jesus. Galater waren gut gestartet, gerettet durch den Glauben. Dann wollten sie etwas dazu tun. Sie wollten nicht ganz das Gesetz halten. Sie wollten etwas dazu tun. Das kam durch die Juden, den Judaismus. Die Christen sollten die jüdischen Gesetze noch halten. Also Errettung ja, noch etwas dazu tun. Das ist das Thema damals gewesen. Im Alten Testament will etwas Verständnis werben für die Galater, für die Juden, die zum Glauben gekommen sind. Im Alten Testament mussten tatsächlich immer etwas gebracht werden zur Erlösung. Zum Beispiel das Opferlamm durch Jerusalem zum Tempel. Das heißt, der Willem hätte vor 2000 Jahren, wenn hier in Frutigen ein Tempel stand, mit seinem Muni durch Frutigen ziehen müssen. Nicht Alpabzug, sondern, und je größer das Muni, desto mehr hätten die gedacht, je mehr Dreck am Stecken hat er. Aber er kann ja jetzt nach Hause gehen und seine Muni auf den Hintern klopfen und sagen, gut, dass Christus für mich gestorben ist, sonst würdest du schon lange nicht mehr da stehen. Durch das Opfer haben sie schon gesagt, dass die Sündenvergebung durch das Opfer, ja. Aber es war immer etwas drin, noch etwas tun, das Opferlamm dorthin bringen und so weiter. Aber jetzt wollten sie so die Gnade noch ergänzen. Das Problem bei uns sind es keine jüdischen Gesetze, eher Erfahrungen, welche verallgemeinert wurden. Habe eben schon etwas gesagt. Es werden Erfahrungen verallgemeinert, wie man den Heiligen Geist bekommen hat, wie man sich Bekehrung erlebt hat und so weiter. Es gibt da ganz, ganz viele Mysterien. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch etwas dazu tun. Aber das selbst etwas dazu beitragen, das steckt auch in uns drin. Wenn wir gesündigt haben, das gern selbst in Ordnung bringen, an die Rehbrücke laufen, dreimal umkreisen, beten und Buße tun und wieder nach Hause. Ach, das hätten wir doch gern. Das haben wir doch selbst den Mist wieder in Ordnung gebracht. Das ist das Problem hier. Das steckt in uns drin. Selbst in Ordnung bringen, selbst etwas dazu beitragen. Paulus sagt, vergiss das. Selbst etwas dazu tun, habe ich geschrieben, steckt noch tiefer versteckt da drin. Satan poliert gern unser frommes Ich. Merkt euch das. Wenn Satan das alte Ich nicht mehr polieren kann, dann hat er uns zwar verloren, aber er kann uns immer noch ärgern. Er poliert gern unser frommes Ich. Du bist doch gut und mach doch das. Und dabei sind wir ja alle unter der Gnade. Wir sind hier alle gleichberechtigt. Wir sind gleich sündig. Wir sind alle abhängig von der Gnade. Keiner ist besser. Auch wenn er vorne predigt oder was anderes macht. Keiner. Johannes 14,8, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und das ist das Schwierige in dem Ganzen. Das Sterben, sagt Paulus. Das eigene Ich zurücknehmen und Gott an erste Stelle setzen. Auch nachher im Leben als Christ. Ich glaube, das ist heute Morgen irgendwo schon mal so ein bisschen angetönt worden. Das ist das oft das Problem. Wir wollen doch selbst etwas tun. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn, dann gehören wir ihm. In der Bibel ist immer alles andersherum, wie wir denken. Sterben ist nie gut, hier ist innerliches Sterben gut, sagt Paulus. Gnade allein durch Christus. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen, wie er es vorausgesagt hat. Wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Christus war von Gott verflucht, aber nicht wegen der eigenen Sünde, sondern wegen unserer Sünde. Er war 2 Tage lang, war er in der Verlorenheit verflucht. Und dann hat Gott ihn auferweckt und hat die Bezahlung angenommen. Golgatha und Ösen. Die größten Worte, die je gesprochen worden sind in dieser Welt, sind diese drei Worte. Es ist vollbracht. Das heißt, vollständig erledigt. Die Gnade ist da für alle Menschen. Sie liegt parat. In diesem Beispiel, wo ich dort aufgeschrieben habe, hat ein Mann erkennen müssen, dass er nicht verurteilt worden ist, weil es keine Gnade gibt. Rauscht das irgendwie? Weil es keine Gnade gibt, sondern weil er die Gnade nicht angenommen hat. Hintere Schiebe. Merci. Gnade nicht angenommen hat. Ich sage es noch einmal. Menschen gehen nicht verloren, weil es keine Gnade gibt, sondern weil sie die Gnade nicht annehmen. Und ich hoffe, ihr habt die Gnade Gottes angenommen durch Jesus Christus. Das ist so entscheidend. Und das ist eine Botschaft, die ihr anderen Menschen sagen könnt. Es ist vollbracht. Die Vergebung der Sünden ist schon erledigt. Es ist da. Du musst nichts dazu tun. Du musst nur zu dem Christus kommen und deine Schuld bekennen und das dankbar annehmen. Und das geschieht einfach, das haben wir im Seminar auch gelernt, einfach durch ein Gebet. Weil Gott ist nur ein Gebet weit von jedem Menschen entfernt. Ein ehrliches Gebet, aufrichtiges Gebet, kannst du die Gnade Gottes in dein Leben inne holen und dann wirst du von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes. Durch ein Gebet, deshalb haben wir im Seminar gelernt, sag, dass du, wie du dich für Jesus entschieden hast, dass du gebetet hast. Das ist wichtig. Durch das Gebet bekommen wir wieder den Draht. Das ist die Kontaktaufnahme. Mit Gott reden. Es ist vollbracht. Und Martin Luther, oh, das Wort hat er hin und her bewegt. Du musst nicht irgendwas dazu tun und noch Geld geben und die Messe lesen lassen oder besuchen. Es ist alles gemacht. Das ist die Befreiung, die durch die Reformation geschehen ist. Was hat er gemacht? Er hat einfach mal die Bibel genau gelesen und hat das da drin erkannt. Deshalb allein das Wort, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube. Und dann gibt es noch ein fünftes, das geht meistens etwas unter. Allein Gott die Ehre. Finde ich noch wichtig. In und aus der Gnade leben. Jetzt versuche ich euch das kurz in diesen zwei Sätzen zu erklären. Wir sollen die Gebote erfüllen, nicht um die Erlösung zu erlangen oder die Erlösung noch zu unterstützen, sondern um ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Dort helfen uns die Gebote. Das ist es, warum wir sie brauchen. Warum wir die Bergpredigt lesen sollten. Darum geht es mit den Geboten. Sie werden nicht weggetan. Jesus tut die Gebote auch nicht weg. Was hat er gemacht damit? Erfüllt. Merkt ihr, wie fein die Bibel, wie Gott uns das beschreibt? Erfüllt. Du hast das Gesetz erfüllt durch Christus. Und du auch. Er hat es erfüllt. Das ist die Gnade. Wir konnten nichts dazu beitragen, aber er hat es gemacht. Es gibt einen Satz, den ich studiere immer wieder dran herum. Da komme ich nie zum Ende. Gott versöhnte sich selbst mit uns. Lasst das mal auf eurer Zunge zergehen. Gott versöhnte sich selbst mit uns. Das ist ein Hammer. Auf so einen Satz müsste erstmal kommen. Und der Paulus ist drauf gekommen, weil das genau die Botschaft ist und die er von Gott bekommen hat, und das hat er für uns notiert. Wenn du denkst, dass du schlechter bist, als du denkst. Wie heißt das Lied? Wenn du denkst, du denkst und denkst und nur du denkst, oder so, gibt's doch ein Lied, gell? Wenn du denkst, dass du schlechter bist, als du denkst, die Bergpredigt hilft dir da. Lies die Bergpredigt. Dann denke gleichzeitig, dass du durch Jesus Christus, jetzt im Moment schon, besser und heiliger bist, als du dir je vorstellen kannst. Wenn du die Bergpredigt liest und schaust in dein Leben, dann musst du eins erkennen. Mir reicht's nie. Fertig, mir reicht's nicht. Gott lieben von ganzem Herzen. Hast du jeden Tag Gott lieb? Hast du deine Feinde lieb? Da stehen wir doch schon im Out. Oberste Gebot. Hast du dich gern, selber gern? Heute Morgen beim Aufstehen in den Spiegel schauen. Hast dich gern? Hast schon gegen das Gebot verstoßen. Also wir müssen denken, wir sind ganz weit weg. Das ist das eine, was wir erkennen müssen. Das Gesetz sagt uns das. Und jetzt gibt es was anderes. Auf der anderen Seite, wenn du am Golgatha am Kreuz vorbeikommst und hast das angenommen, dann stehst du auf der anderen Seite und du bist viel heiliger, als du denkst. Weil du jetzt ein Kind Gottes bist, weil du clean bist, weil du reingewaschen bist durch das Blut von Jesus Christus. Das Blut des Lammes reinigt uns. Wer das nicht erkannt hat, wird das nie erleben. Eine Begnadigung ist dann da, wenn vorher eine Verurteilung geschehen ist. Und deshalb hat er alles neu gemacht. Du bist eine neue Kreatur. Ist ja mal in Christus, du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Zum Schluss zeige ich euch das Ganze nochmal mit 2, 3 Bildern. Das Gebot im Alten Testament, die 10 Gebote, das war noch so eine Hochsprunglatte. Aber auch der, die meisten, die da springen, die schaffen das nicht, ne? Die Latte ist damals schon hoch gewesen. Und jetzt die Gebote im Neuen Testament, die Bergpredigt. Die Latte liegt auf 5,80 Meter. Was du in deinem Herzen denkst, das nimmt Gott und sagt, und du dich danach beurteilen, wenn er die Gebote und das Gesetz anschaut. Das denkt er. Aber jetzt hat er was ganz Gewaltiges gemacht. Sieht man das? Kann man ein bisschen Licht ausmachen noch? Er hat uns einen Stab gegeben, er hat uns eine Hilfe gegeben. Es ist nur ein Bild, wie wir über diese 5,80 Meter oder 6 Meter drüber kommen. Sieht man das, Jesus da an dem Stab? Kann man Licht ausmachen noch weiter? Ist aus? Gut, prima. Das ist die Hilfe, mit dem kommen wir drüber. Aber wir müssen den in die Hand nehmen, wir müssen den Jesus einladen, wir brauchen den. Und dann kannst du da drüber kommen. Aber nur mit Christus. Das ist einfach ein Bild. Gnade, es ist alles getan. Im Grunde ist das große Spannungsfeld zwischen Tun und Getan. Tun ist Essen kochen. Getan ist, du bekommst das fertige Menü serviert. Denkt heute Nachmittag dran. Die Gnade reicht aus. Gib dem Tun zur Erlösung und die Erlösung noch ein bisschen zu rechtfertigen, noch etwas dazu tun, gib dem ein K.O. Hau das kaputt. Sag, das will ich nicht. Das existiert nicht. Es ist alles getan. Gott hat das Menü der Vergebung, der Gnade serviert. Für alle Menschen. Gott liebt alle Menschen und für alle Menschen ist die Gnade und die Liebe und die Vergebung Gottes da. Aber nicht alle sind errettet. Man muss es nehmen. Aber hier eine Predigt gehabt und dann habe ich auch darüber gesprochen und habe ein Geschenk gehabt und da war ein Kind und ich bin hingegangen und habe ihr dem Kind was geschenkt und das nimmt es einfach so. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und nehmt das Geschenk und packt es aus, werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Merkt ihr, wie einfach das Evangelium ist? Und das möchte ich euch mitgeben. Das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, ist eine einfache Botschaft, weil alles erledigt ist, alles gemacht ist. Das einzige Schwere ist, dass die Menschen dort stehen und zögern, das anzunehmen und ihr Leben abzugeben an den Christus und ihre Schuld zu bekennen. Das ist das Schwere. Aber das Angebot, das ist okay. Alles parat, alles gemacht. Erkenne, dass wir Gottes Gebote niemals, auch nicht annähernd, ganz erfüllen können. Über deinem Leben gibt es immer eine Grauschleier, weil Gott heilig ist, 100% clean, wie frisch gefallener Schnee. Vergiss das nicht. Du wirst es nicht erreichen. Aber halte die Gebote, wie gesagt, damit du ein gutes Leben führen kannst und Gott wohlgefällig leben kannst. Kapituliere vor dem Gesetz und den Geboten und vor allem vor der Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig, clean, sauber. Bitte Gott täglich um Reinigung von der Sünde. Füße waschen. Ihr seid gewaschen, aber halt doch die Füße hin, die tägliche Reinigung. Mach das doch. Mach das immer wieder. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ist auch wieder so ein Satz, wieder andersrum, wie wir denken. Wem viel vergeben ist, sagt Jesus über den Pharisäer, als die Frau kam und hat ihm die Füße gesalbt. Die liebt viel. Die hat mit vielen Ehemännern im Bett gelegen. Die liebt viel. Und du denkst, du bist gut. Und Gott müsste mit dir zufrieden sein. Deshalb hat die mein Liebe und mein Herz und meine Vergebung. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Alles, was wir tun, sollte man der Liebe vorbei. Höchste Gebot, liebe Gott, den Nächsten und dich selbst. Achte darauf. Nimm diesen Dreiklang mit. Und dann diene aus Dankbarkeit heraus und du wirst glücklich. Die Menschen, die wir dort in dem Videoclip gesehen haben, die sind glücklich geworden. Wenn du anderen etwas Gutes tust, weitergibst von der Gnade, ihnen davon erzählst, dann ihnen hilfst, ihnen dienst oder was auch immer. Das macht dein Leben glücklich. Geben ist seliger als nehmen. Und ich höre mit einem Zitat von Mutter Teresa auf. Ich diene aus der Liebe heraus. Ein Mann hat sie beobachtet, ein Millionär aus Amerika, und sagte, das könnte ich nicht für 1 Million Dollar tun, was sie dort tun. Mutter Teresa. Und dann sagt sie, ich könnte das auch nicht für 1 Million Dollar tun. Ich tue es aus der Liebe. Und deshalb tue Dinge in deinem Leben aus der Liebe von Gott heraus und gib diese Liebe weiter. In Tat und in Wort und mit viel Herz. Und ich glaube, dann werden wir eine Gemeinde, die voneinander profitiert. Und dann wird auch Frutigen von uns profitieren. Amen.